Herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast Episode 40. Ich bin Tobi und dies ist der Podcast, in dem ich machen kann, was ich will. Ich wollte ganz gern in dieser Episode oder endlich mal mit Marc Maslow sprechen. Es ist ein Fitnesscoach aus Hamburg und der sollte mir die Frage beantworten, warum man eigentlich den Fettstoffwechsel trainieren sollte, was das eigentlich ist und wie das mit dem Insulin zusammenhängt und das Ganze drum und dran und so. Und das hat er gemacht. Das war total nett. Vielen Dank, Marc. Und hier ist das Gespräch. Viel Spaß dabei.
Ja, moin Marc.
Moin Tobi.
Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Wir haben ein bisschen gebraucht, den Termin zu finden, aber jetzt endlich sitzen wir hier in deiner wunderschönen Wohnung in Eimsbüttel. Und vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, weil viele meiner Hörer dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Marc Maslow. Ich bin Fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen.
Und wenn ich gar nicht unbedingt Wert drauf lege, nackt gut auszusehen, sondern überhaupt einfach mal gut auszusehen, kannst du mir auch helfen.
Es kommt drauf an. Also bei mir geht es um das Thema Fitness und vor allen Dingen geht es auch um das Thema Spaß. Also ich möchte Menschen dabei helfen, ihren Körper zu verändern, die vielleicht in den Spiegel gucken und sagen, ich liebe mich, ich mag mich so, wie ich bin und da geht noch was. Mhm. Oder ich denke da auch manchmal an den Familienvater, der vielleicht vieles in seinem Leben auf die Reihe kriegt und Kinder hat und merkt, ich kann mit meinem dreijährigen Sohn nicht mehr mithalten auf dem Spielplatz. Und nackt gut aussehen ist so gesehen ein trojanisches Pferd. Mhm. Also ich habe halt festgestellt, dass viele Menschen sich freuen, wenn sie nackt gut aussehen. Und ich kenne eigentlich auch niemanden, der sagt, jo, das will ich eigentlich nicht. nur was dahinter steht, ist ja neues Gefühl, ein Gefühl, du stehst morgens auf, du fühlst dich energiegeladen, wenn du in den Tag startest, du fühlst dich gut, du magst dich selbst, du lebst dein volles Potenzial. Und da das halt mehr als ein Satz ist oder mehr als drei Worte, drücke ich es halt so aus.
Ja, stimmt, das ist eine gute Abkürzung. Genau, warum wir überhaupt zusammen sitzen, ist folgende Geschichte. Ich habe mit Holger Klein zusammen den Realitätsabgleich-Podcast bei ihm im Print-Format und da reden wir auch ab und zu über meine Fitnessaktivität. Ich bin jetzt nicht so der Fitness-Freak. Ich mache so ein bisschen Jogging und ich habe im letzten Jahr vermehrt Fahrradfahren gemacht als Pendler. Ich wohne in Karkensdorf, da kann ich mit dem Fahrrad nach Finkenwerder pendeln. Das ist eine wunderschöne ländliche Strecke, 35 Kilometer pro Strecke, und dann habe ich halt mit dem Hin- und Rückweg zur Arbeit mein Sportpensum schon ganz gut erfüllt mit 70 Kilometern.
Sauber.
Ja, genau, aber also ich habe da nicht...
Das ist 70 nicht, Kilometer? 17?
70.
70 am Tag?
Ja, 35 hin,
35 Wahnsinn.
Zurück.
Ja.
Cool. Anfangs brauchte ich so 1,5 Stunden pro Strecke, jetzt bin ich bei 1:15 gelandet irgendwie zuletzt. Kommt natürlich auch auf den Wind an.
Ja, toll. Ja, da hast du ja ein ordentliches Workout schon drin.
Ja, das stimmt. Das habe ich dann einmal die Woche gemacht. Ja, aber also zu mir, ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ich habe seit 15 Jahren Übergewicht gehabt. Davor hatte ich immer Untergewicht und dann habe ich 1,5 Jahre lang gesagt, ich will jetzt kein Untergewicht mehr haben, weil mich das auch irgendwie, hat sich auch scheiße angefühlt. Mhm. Und bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe halt gepumpt und habe dann gegessen und habe halt irgendwie ordentlich Muskelmasse aufgebaut. 15 Kilo innerhalb von diesen 1,5 Jahren.
Ja.
Habe dann aufgehört zu trainieren und das Gewicht ist leider geblieben.
Ja.
Das ist ein bisschen doof und dann habe ich halt immer so über 100 Kilo bei 1,96 Meter. Das ist halt leichtes Übergewicht. Nichts Schlimmes. Ich sah auch nicht dick aus oder fett oder sonst wie was. Also angezogen sah ich immer noch gut aus, nackt nicht so ganz, so, aber da hat mich eh nur meine Frau gesehen. Das war mir nicht so wichtig. Sport habe ich schon seit meinem Studium immer wieder gemacht. Da hatte mich ein Studienkollege zum Joggen angestiftet und habe ich meinen Arzt gefragt, so hier mit den langen Geräten, ist Joggen eine gute Idee? Sagt er, ja, was hast du bisher so gemacht an Sport? Habe ich aufgezählt, was ich als Kind irgendwie als Sport gemacht. Du scheinst ja nicht so richtig lang dran zu bleiben bei einer Sportart, lauf doch mal Marathon. Hat mir der Arzt empfohlen. Da gesagt, okay. Was? Ich dachte, das ist eigentlich nicht so gut. Ja, nee, nur so, damit du einfach mal beim Training dabei bleibst. Wenn du ein hohes Ziel setzt, kann das ja sein, dass du dabei bist. Ist so gewesen. Ich bin 2001 zweimal Marathon gelaufen.
2001?
Mhm.
Hamburg, hier in Hamburg?
Hamburg-Marathon.
Das war mein erster.
Ehrlich?
Das war auch mein erster. Ist ja geil. Das war noch Hansaplast-Marathon damals, ne?
Das war
Hansaplast, ja. Ach, ist ja geil. Ja. Ich weiß noch damals, wie gesagt, es war mein erster Marathon.
Welche Zeit bist du gelaufen?
4:30, 4:35 oder so. Und ich war am Anfang hinter dem Besenwagen. Das weiß ich noch. Ich war nämlich mit zwei Kumpels und wir hatten damals, ich hatte so ein Buch gelesen, hier so läufst du deinen ersten Marathon und so. Und der Typ hatte geschrieben, trinken, du musst gut hydriert an den Start gehen. Und wir standen halt echt mit unseren Wasserflaschen am Start und haben uns halt echt immer Wasser reingekippt. Und dann war so der Startschuss, wir laufen los nach 200 Metern, wir gucken uns alle drei an und so, ich muss pissen. Und dann sind wir halt echt an den Rand und haben halt gepinkelt. Und dann wurden wir halt so, weiß nicht, wir sind auch relativ weit hinten. Am Anfang startet man ja hinten.
Ja.
Und dann waren echt alle anderen vorbei. Der Besenwagen war vorbei und wir sind hinter dem Besenwagen. Oh Gott,
ja. Nicht schlecht. Ja, witzig. Und in der Euphorie habe ich mich dann gleich für Berlin angemeldet, bin in Berlin nochmal gelaufen. Hatte dafür aber schon nicht mehr so intensiv trainiert. Also ich bin quasi untrainiert. Ich bin zwischen Hamburg-Marathon im April und Berlin-Marathon im September 2001 bin ich, glaube ich, nur dreimal joggen gewesen.
Krass.
Und habe stattdessen so ein bisschen Beinmuskulatur aufgebaut noch, weil ich gemerkt hatte beim Hansa-Marathon, das reicht noch nicht. Also meine Oberschenkel waren halt irgendwie total durch hinterher.
Und was hast du da gemacht? Also Krafttraining, oder?
Ja, Beinpresse beim Krafttraining. So ein bisschen, oder ja, wie heißen die?
Squats,
genau. Mhm. Wie heißt das auf Deutsch?
Kniebeugen,
genau. Und dann bin ich Berlin-Marathon gelaufen, habe gesagt, okay, Pulsmesser auf Alarm bei 120 stellen. Echt langsam, 5 Stunden 10 oder so gebraucht. Ja. Hat aber funktioniert. So, aber seitdem habe ich Marathon für mich abgeschrieben, weil das irgendwie nicht wichtig ist, Marathon zu laufen. Aber ich laufe halt regelmäßig, manchmal auch unregelmäßig. Wenn ich krank werde, höre ich auf und dann fange ich nicht wieder an. Dann dauert es irgendwie ein paar Monate. 5 bis 10 Kilometer mal 13. So, das sind so meine Strecken.
Cool.
Ja. Primäres Ziel ist Gesundheit. Also ich möchte gerne lange, lange leben. Und ich wusste schon immer so grob, dass Übergewicht halt zu Gesundheitsproblemen führen kann. Habe das bei meinem Vater gesehen, der hatte Krebs. Und hat dann während seiner Chemotherapie auch leider 2, 3 Herzinfarkte gehabt, die ihn dann jeweils rausgerissen haben aus der Therapie, was dann letztendlich dann auch zu seinem Tod geführt hat. Und das ist natürlich sehr prägend für mich gewesen. Das ist schon 10 Jahre her, aber ich möchte halt Übergewicht vermeiden, auf jeden Fall. Habe es trotzdem erst im letzten Jahr geschafft, dann mal abzunehmen unter die 100 Kilo. Irgendwie war immer mein Ziel so unter 100 ist gut. Irgendwie, ich war immer bei 101 bis 103. Und dachte immer so, wenn ich 95 schaffe, dann bin ich sicher unter 100 und kann da irgendwie bleiben. Und das war dann irgendwie doch letztes Jahr irgendwie Thema. Wenn ich schon so viel Fahrrad fahre, das mit den längeren Strecken, dann muss es doch irgendwann mal klappen. Habe aber bis Anfang Oktober, habe ich immer noch über 100 Kilo gewogen, weil ich halt einfach kompensiert hatte. Weil einfach irgendwie gedacht, so jetzt hast du richtig fett Sport gemacht, jetzt kannst du auch ordentlich essen und abends immer Tüte Chips und ein Bierchen und hat halt nicht funktioniert. Und erst im Oktober, da habe ich dann eine neue Sportuhr bekommen, so eine Garmin hier.
Oh, cool.
Die ist sehr schick, genau. Ja. Und die zeigt mir halt ziemlich deutlich an, wie viel Kalorien ich so verbraucht habe am Tag.
Ja.
Und die machen eben auch Werbung für MyFitnessPal, also so eine Kalorienzähl-App. Die wurde mir auch schon mehrfach empfohlen. Dann habe ich die einfach mal ausprobiert und 2 Wochen lang akribisch aufgeschrieben, was nimmst du denn alles so zu dir? Und das war dann irgendwie so für mich der Augenöffner. Okay, also das und das reißt mich dann regelmäßig über mein Kalorienziel. Und das waren halt natürlich die Chips am Abend. Aber es war auch, wenn ich morgens zum Frühstück 2 Scheiben Toastbrot oder American Sandwich mit irgendwie noch dick was drauf esse, dann ist das halt einfach zu viel gewesen. Und jetzt habe ich seit Oktober jeden Monat 2 Kilo abgenommen.
Sauber.
Und bin jetzt bei 94 Kilo angekommen und habe mir als neues Ziel, weil 95 ja schon erreicht ist, habe ich mir halt unter 90 jetzt als Ziel gesetzt. Das heißt, da bin ich dann auch im April und dann ist gut. Also dann will ich das Gewicht irgendwie halten. Na, also das ist so meine Geschichte und darüber habe ich natürlich mit Holger dann auch im Realitätsabgleich gesprochen und zur gleichen Zeit geisterte ein Buch durch meine Timeline, das heißt Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann. Ich bin sicher, du hast auch davon gehört. Hast du es gelesen?
Noch nicht.
Ja, solltest du.
Das habe ich aber.
Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe das letztendlich angefangen zu lesen, als ich schon am Abnehmen war. Also dann im Ende Oktober, Anfang November. Und er hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr nüchtern ist.
Ja.
Sehr sachlich. Sie verbindete ihre eigene Geschichte mit Fakten, also mit wissenschaftlichen Studien, die sie zusammengetragen hat, um halt Fettlogiken aufzudecken, die man selbst vor sich herträgt, um nicht abnehmen zu müssen. Sowas wie, ich bin halt so gebaut oder ein bisschen Übergewicht ist ja nicht schlimm und lauter so Fettlogiken. Und das hat mir auch geholfen, noch Sachen besser zu verstehen, wie das mit dem Abnehmen eigentlich funktioniert und was so gesunde Ernährung ist. Aber eine Sache hatte ich mal nicht verstanden. Nämlich habe ich einen Kumpel, Christian, der Sport studiert hat und der auch sehr, sehr, sehr fitnessorientiert ist. Und mit dem habe ich auch schon viel über das Thema gesprochen und wir haben immer auch zum Thema Fettstoffwechsel gesprochen. So, und irgendwie bin ich halt irgendwann auf die Überzeugung gekommen, dass es sinnvoll ist, wenn ich joggen gehe, vor dem Frühstück zu joggen. Weil dann die Kohlenhydratspeicher schon leer sind. Ne? Also wenn man gerade gegessen hat und die Kohlenhydratspeicher voll sind, dann nimmt der Körper sich natürlich als erstes die Energie. Und wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind, dann muss er halt schneller an die Fettstoffe ran, die halt im Blut gelöst sind. Und wenn man das provoziert, dann wird der Fettstoffwechsel trainiert, wird irgendwie besser in Fette umsetzen in Energie. Und das geht halt vor dem Frühstück ganz gut, wenn man da halt nicht noch nüchtern ist, noch nicht gegessen hat. Und meine Frage war jetzt, aber wie kann denn das sein, dass man besser abnimmt, wenn man vor dem Frühstück laufen geht, als wenn man nach dem Frühstück laufen geht? Denn die Menge an Energie, die ich verbrauche beim Joggen, ist ja gleich. Also ich verbrauche ja nicht mehr Energie, nur weil ich vor dem Frühstück laufe.
Genau.
Und ich nehme auch nicht, also diese...
Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, hat das das denn beschleunigt? Hast du dadurch schneller abgenommen?
Nö.
Ja.
Nee, aber ich war immer so davon überzeugt, dass das irgendwie sinnvoll ist, für zum Thema Abnehmen, irgendwie den Fettstoffwechsel zu trainieren. Und warum ich nicht abgenommen habe, ist aber, glaube ich, eine andere Sache. Ich habe halt einfach überkompensiert, dass mein Sport mit zu viel Essen ausgeglichen. Aber trotzdem glauben ja viele im Fitnessbereich daran, dass der Fettstoffwechsel etwas ist, was man irgendwie trainieren sollte.
Also
ist das eine Fitnesslogik? Gibt es sowas wie Fitnesslogik? Also du sprichst ja auch häufig von Mythen, die irgendwie im Fitnessbereich genutzt werden oder die vorherrschen, um vor sich selbst zu behaupten, ich muss keine Fitness machen, das lohnt sich bei mir eh nicht. Oder die halt, du musst unbedingt das machen, nur das ist der richtige Weg zur besten Fitness. Sowas gibt es ja, oder?
Also es gibt viel. Ja, man liest das viel. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt nicht den einzigen Weg, es gibt auch nicht die einzige Ernährung irgendwie, die perfekt ist für jeden, sondern so unterschiedlich. Klar, wir Menschen haben alle irgendwo unsere Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch Unterschiede. Also und vor allen Dingen sehe ich die Unterschiede darin, was dir Spaß bringt, was anderen Menschen Spaß bringt. Du hast deine Lieblingsgerichte, andere haben ihre Lieblingsgerichte. So, und ich glaube halt, es gibt für jeden Menschen den Weg, mit dem du dich gut fühlst, wo du auch Fortschritte machst. So, wenn wir jetzt darüber reden, wie du das umsetzt, ist es tatsächlich so, das, was entscheidend ist, ist die Kalorienbilanz. Mhm. Also hast du sozusagen, du hast einen gewissen Verbrauch am Tag und das, was du über die Ernährung aufnimmst, ist halt einerseits Energie, andererseits Baustoffe, woraus unser Körper besteht. Kompensierst du das? Also schaffst du sozusagen genau das, was du verbraucht hast, wieder aufzunehmen über die Ernährung, dann passiert eigentlich nichts. Grob gesagt, vereinfacht gesagt, wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Wenn du Krafttraining machst, dann ist ein Teil davon eben auch Muskeln. Und wenn du weniger isst, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. So, und die Art und Weise, wie du jetzt diesen Kalorienverbrauch erzeugst, ist, was das angeht, erstmal nicht so wichtig. Deswegen.
Das heißt, das ist doch Quatsch, das vor dem Frühstück zu joggen.
Das kommt drauf an. Also die Frage ist ja, die allererste Frage, und das ist auch immer die Frage, die ich meinen Klienten immer als erstes stelle, ist, was ist dein Ziel? So, wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel seinen Fettstoffwechsel optimieren möchte, das kann ja auch andere
Gründe haben. Warum sollte man das wollen?
Zum Beispiel, wenn du einen Marathon laufen willst. Mhm. Und gerade Marathon ist halt ein Wettkampf, den du im aeroben Bereich, also in einem Bereich läufst, wo der Körper hauptsächlich seine Energie oder zum großen Teil seine Energie aus Fetten beziehen sollte, mhm, weil zumindest, also so erfahrungsgemäß ist das meistens so nach 3 Stunden oder so, sind halt die Glykogenspeicher leer. Mhm. Das heißt, dann läufst du weitestgehend eigentlich nur noch auf Fett. So, und wenn du dann den Fettstoffwechsel nicht trainiert hast, dann bringt dir der Rest, also das die restlichen, genau, die bringen halt auch überhaupt keinen Spaß. So. Das ist halt, wird immer gesagt, ist der Mann mit dem Hammer. Mhm. So, und wenn du auf nüchternen Magen trainierst, dann zwingst du deinen Körper, mehr Energie aus Fetten zu beziehen. Das ist halt auch für viele Menschen, die es nicht gewohnt sind, ist das erstmal sehr unangenehm, sich zu bewegen, wenn sie nichts gegessen haben vorher. Zum Abnehmen eignet sich das meiner Meinung nach genauso gut, wie wenn du zu jeder anderen Tageszeit, ja, läufst. Deswegen, ich plädiere da immer dafür, mach dir damit keinen Stress.
Ich mache dir aber keinen Stress, ich will es verstehen.
Ja, ja, klar. Nur es gibt Menschen, die lesen das und denken so, oh, ich muss jetzt morgens vom Frühstück laufen, aber sie haben noch, weiß nicht, die Kinder müssen in die Schule. Weißt du, ja, jeder, ja, hat einen Job, dann versuchst du die Ernährung noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Das kann schon ein Stressfaktor sein. Ja. So, deswegen, sag ich mal, bleib da entspannt und guck mal, wie du es zeitlich unterbringst. Man kann auch eine Trainingseinheit aufsplitten. Früher gab es immer auch so diesen Mythos, ja, die Fettverbrennung fängt erst nach 15 Minuten an oder so. Mhm.
Das stimmt nicht.
Es ist so, die Kalorienbilanz entscheidet.
Ja.
So, du kannst auch spazieren gehen. Das mache ich zum Beispiel. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich einfach gerne Sport machen würde, aber ich kriege es nicht unter zeitlich, mhm, weil mir gerade dann andere Dinge wichtiger sind an dem Tag oder ich Zusagen getroffen habe, die einzuhalten sind. Und dann versuche ich halt irgendwie das Fahrrad zu nehmen statt Auto oder ich, wenn es nicht jetzt in Strömen gießt, mache ich Dinge zu Fuß, mhm, und bewege mich dann trotzdem ein bisschen. Und also es gibt meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, Bewegungen in den Alltag zu kriegen. Ich finde toll, irgendwie dein Beispiel auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ist im Prinzip nicht so viel mehr Zeitaufwand. Du fühlst dich gut.
Ich brauche dann 2 Stunden für meinen, okay, Arbeitsweg, ne, weil ich bin dann ja erst in Finkenwerder und muss dann noch mit der Fähre rüberfahren.
Okay.
Nur. Und wenn ich mit dem Auto fahre, gehe ich auch meist nochmal zu Fuß. Ich parke dann südlich vom Elbtunnel, mhm, und gehe dann die letzten 20 Minuten zu Fuß.
Ja.
Einmal durch den alten Elbtunnel und dann irgendwie die Elbe runter.
Mhm.
Da schaffe ich es halt unter einer Stunde. Und das ist, mhm, also schon, mhm, 2 Stunden mehr an dem Tag,
okay,
wo ich das Fahrrad nehme.
Ja.
Aber dafür habe ich halt 3 Stunden Sport gemacht.
Ja,
Wahnsinn. Und das ist schon ganz gut.
Ja.
Also Fettstoffwechsel trainieren für Marathonläufer. Gibt es noch einen anderen Grund? Irgendwie für die Fitness, für die Ausdauer allgemein förderlich?
Generell. Also es ist schon angenehm, sag ich mal, auch im Alltag, wenn, mhm, du einen trainierten Fettstoffwechsel hast, weil zum Beispiel stell dir vor, du hast 5 Stunden schon nichts mehr gegessen, mhm, so, dann kann es sein, also wenn der Blutzuckerspiegel sinkt und man sehr gut trainierten Fettstoffwechsel hat, dann überbrückt man solche Phasen ganz gut. Also es, okay, fühlt sich nicht, es ist nicht so anstrengend. Es sind, also ich, da reden wir
schon. Oder.
Genau, sowas in der, mhm, Richtung. Weiterer Punkt ist halt einfach, wenn du Ausdauersport machst, auch im Krafttraining hilft es, wenn man einen trainierten
Kreis hat. Das überrascht mich jetzt, ja? Warum hilft der Fettstoffwechsel beim Krafttraining?
Oder generell ein trainiertes Herz-Kreislauf-System, mhm, weil du ja nach dem Trainingssatz, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Satz pumpen gehst, also, mhm, Kniebeuge hatten wir eben als Beispiel, du machst 12 Wiederholungen mit schwerem Gewicht, so danach muss dein Körper wieder Energie bereitstellen in Muskel, also, mhm, in Form von ATP in dem, mhm, Fall. Und das geht auf 2 Arten und Weisen. Das eine ist halt über Zucker oder das andere halt über Fett.
Mhm.
So, und 1 Gramm Fett hat ein Vielfaches von, also ATP-Potenzial wie 1 Gramm Zucker.
Okay.
So, und wenn dein Körper parallel, mhm, eben auch in der Lage ist, aus Fett noch nachzuschieben, dann regenerierst du schneller. Okay. So, das ist, aber da gehen wir schon eher auch in den Bereich Leistungssport rein. Also da wird es dann eher noch interessant. Oder eben bei Leuten, die hobbymäßig eben Ausdauersport betreiben und da sich noch verbessern wollen. Also bei mir war es auch so, als ich noch Marathon gelaufen habe. Ich habe irgendwann tatsächlich auch angefangen mit dem Nüchtern-Training, also in den letzten 5 Jahren irgendwann. Mhm. Fand das am Anfang auch sehr unangenehm, aber es war tatsächlich, also man gewöhnt sich dran, nachher stört ich das überhaupt nicht mehr und ich habe tatsächlich meine Bestzeit noch verbessern können und habe mich auf den letzten Kilometern nie so gut gefühlt.
Ja, das ist gut.
Ja.
Ich habe mich in Hamburg auch nicht so gut gefühlt auf den letzten Kilometern.
Ja.
In Berlin ging das, oder? Hatte ich ja, wie gesagt, gar nicht trainiert. Bin ich aber auch echt ganz langsam gelaufen. Bin so spazieren gegangen. Ich wurde von Gehern überholt in Berlin. Oh.
Ankommen ist alles. Also ich hab großen Respekt vor jedem, der überhaupt diese Distanz schafft. Ich meine, es ist doch 42 Kilometer. Das ist schon eine Ecke.
Ja, nachdem ich das erste Mal geschafft hatte, sagte mein Bruder, ja cool, nächster Stop ist die 100 Kilometer von Biel. Davon hatte ich noch nie gehört, dass es Menschen gibt, die noch weiter laufen als ein Marathon, Ultramarathon. Ich habe mich später mal mit einem Ultramarathonläufer darüber unterhalten, mit dem Bernd Schiffer.
Ja.
Und der hat mir von diesen Läufen erzählt, das ist ja total der Hammer. Abends um 10 oder was laufen die los in Biel in der Schweiz, also jetzt nicht im Hochgebirge, aber halt hügelige Sache und dann halt 100 Kilometer auf so Feldwegen durchs Dunkle im Gebirge. Das ist halt, ja, der Hammer, ich weiß nicht, aber schon irgendwie verrückt. Wäre ein Traum, da mal mitzulaufen, einfach um die Erfahrung gemacht zu haben, aber ich halte es halt nicht für gesund.
Ich glaube auch, also gerade solche extremen Belastungen, ich hatte damals einen ganz guten Trainer, von dem ich viel gelernt habe über das Marathontraining. Der Andreas Sühnerberg hier aus Hamburg macht es jetzt leider nicht mehr, aber hat damals die Hochschulsportgruppe trainiert und da war ich eben auch mit drin und der hat immer gesagt, das Gesündeste am Marathon ist das Training.
Ja.
Also der Wettkampf selbst ist nicht gesund.
Ah, schade. Ja. Also vorbereiten ist gut und durchführen nicht.
Ja. Ist halt einfach eine starke Belastung für den Körper. So. Ja. Ich würde sagen, für den Kopf, weiß ich nicht. Also wenn du da ins Ziel einläufst, egal wie anstrengend, also ich meine, es ist immer mega anstrengend, aber das Gefühl ist doch der Hammer. Mhm. So, und ich finde, für den Kopf ist es schon geil, irgendwie auf so jeden Fall, diese Sache zu schaffen. Aber ja, weiß nicht, also auch in der Zeit, wo ich gelaufen bin, ich hatte dann auch mal Knieprobleme und so, weil es halt schon irgendwo eine sehr starke Belastung ist für den Körper. Im Vergleich zum Beispiel zu jetzt Krafttraining oder ich meine, niemand, der nackt gut aussehen will, muss einen Marathon laufen, Gott sei Dank. Kann er natürlich, wenn er Spaß dran hat, aber und das ist, finde ich, immer der wichtige Punkt, bringt es dir Spaß oder nicht. So, und wenn, und da bin ich auch bei dem Arzt, der halt sagt, hier setzt den Ziel, wenn es dich begeistert, ne? Wenn, und wahrscheinlich hat sich in dem Moment vielleicht begeistert.
Irgendwie war das cool.
Ja, es war cool, ne? Ja.
100 Kilometer von dir wäre auch cool.
Ja.
Kommst mit?
Puh. Ja, weißt du was? Ich erinnere mich noch 2003, damals bin ich
bist du schon mal Ultramarathon gelaufen?
Nee, noch nicht. Ich war 2 Jahre beim Bund und habe da, also da haben wir halt viel in der, also Offizierausbildung, da haben wir halt solche Märsche gemacht, auch über mehrere Tage. Wir sind mal über mehrere Tage, haben wir 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, aber nie an einem Tag und nie in dem Umfang. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe und angefixt war vom Marathonlaufen, habe das ja auch relativ lange gemacht. Damals eine Freundin von mir, mit der bin ich ihren ersten Marathon gelaufen, 2003. Und sie war dann tatsächlich so angefixt, dass sie irgendwie ein halbes Jahr später dann auch diese 100 Kilometer von Biel gemacht hat.
Wow.
Und ich war aber nicht dabei. Ich habe sie nur am Telefon unterstützt, so weil sie dann irgendwie, die letzten 20 Kilometer waren wohl relativ heftig. Ja, und da habe ich nur gesagt, so jetzt...
Die ersten 28. Auch nicht schlecht.
Das war, also sie sagte, nach 30 Kilometern war das schon krass, ne? Ja. Aber es war so, dass sie, und die war echt ziemlich hart auch im Nehmen so, die hat dann nach 80 Kilometern, hatten wir telefoniert und sie meinte so, ne, ich höre jetzt auf. Mhm. So, dann meinte ich so, ey, denk mal an morgen, wenn du die jetzt noch hinkriegst oder was du dir sagen würdest, wenn du jetzt aufgehört hättest. Und dann hat sie es halt durchgezogen und war halt auch mächtig stolz. So, ich glaub, das sind so Referenzerfahrungen. Wenn du es einmal gemacht hast und weißt so, du hast das schon mal geschafft irgendwann in deinem Leben, dann kannst du da immer wieder drauf zurückgreifen.
Der Bernd Schiffer hat mir gesagt, diesen Punkt, dass man aufgeben will und fest davon überzeugt ist, dass man jetzt aufgibt, das hat jeder Ultramarathonläufer bei jedem einzelnen Ultramarathon. Er kennt niemanden, der das nicht bei jedem Ultramarathon hat. Naja, du, lass uns noch einmal kurz zu dem Thema zurückkommen, was du eben angeschnitten hast, ja. Blutzuckerspiegel.
Ja.
Kannst du mir das erklären, was ist das?
Ja, also erstmal vielleicht unser Kreislauf oder der Blutkreislauf ist ja eine Autobahn sozusagen. Also da werden Nährstoffe, Sauerstoff und so weiter transportiert. Aber eben auch Zucker, also Energie, Proteine, alles, was der Körper so braucht. So, wenn wir was essen, dann sind da Nährstoffe drin, die der Körper verwertet. So, und dann in den Blutkreislauf reinschiebt.
Genau, Verdauung so. Und durch die Verdauung.
Ja, also einiges, die schnellen Zucker, also es gibt ja verschiedene Arten von Kohlenhydraten. Es gibt welche, wo der Körper eigentlich nichts machen muss. Die kann er so direkt in Blut geben. Okay. Das sind die Einfachzucker. Und dann gibt es andere, die halt noch zerlegt werden müssen im Magen oder Darm und dann eben in den Blutkreislauf gehen. So. Mhm. Aber die nehmen, also Zucker im Blut nimmt halt Transportkapazität weg.
Okay.
Sozusagen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie ein Flugzeug ist irgendwie, wo alle Plätze voll sind. So, dann passt nichts mehr rein. Aber der Körper braucht vielleicht ja außer dem Zucker auch noch andere Nährstoffe, Sauerstoff zum Beispiel oder andere Dinge. So, das heißt, ich esse was Zucker enthält oder Kohlenhydrate, dann kommt der Zucker in Blut. So, aber irgendwas muss dann damit passieren. Also es muss ja auch wieder aus dem Blut raus.
Gebraucht werden, oder?
Genau, damit ich wieder neue Kapazität bekomme. So, und der Blutzuckerspiegel ist eigentlich nur, also wenn wir über den Begriff reden, nur ein Maß dessen, wie viel Zuckergrad im Blut drin ist. So, und wenn er zum Beispiel chronisch zu hoch ist, dann geht beim Arzt die rote Lampe an und er sagt, hier, das ist ungesund, weil der Zucker eben sehr viel Kapazität einnimmt und das gleichzeitig auch Symptome für bestimmte Krankheiten sind oder sowas.
Okay. Und was hat Insulin damit zu tun?
Insulin ist ein Hormon. So, und Hormone sind im Prinzip Fluglotsen in unserem Körper. Also wenn wir sagen, das ist eine Autobahn oder das ist meinetwegen Flughafen, wie auch immer, also ein Transportweg, dann signalisieren Hormone oder Insulin in dem Fall, was mit den Nährstoffen passiert oder was auch konkret im Fall von Blutzucker, dass Zucker da ist. Ich fange nochmal an, ich habe einen hohen Blutzuckerspiegel. So, jetzt will ich ja erreichen, dass der Zucker rauskommt aus dem Blut, damit ich wieder mehr Transportkapazität habe. So, Insulin sagt dem Körper, geh in den Speichermodus. Hier ist Zucker, der muss in die Zellen rein. So, und was dann damit passiert, ob zum Beispiel der Zucker in die Muskelzelle reingeht, was ja nicht dick macht, sondern da werden dann einfach Energievorräte aufgefüllt, die der Muskel braucht, also Zucker für Krafttraining oder Bewegung oder Atmen, was auch immer. Oder auch in der Leber gibt es solche Speicher. Die werden dann aufgefüllt. So, gleichzeitig, die meisten Menschen essen halt oder haben mehr Zucker im Blut, als sie eigentlich brauchen für so die alltäglichen Tätigkeiten und dann wird es eben in Fett eingelagert. So, und Insulin signalisiert...
Wo passiert das eigentlich? Also wer macht das? Also wer wandelt Zucker in Fett?
Das passiert in der Leber.
Ach so.
Ja, die wandelt das halt um und dann geht es wieder in den Blutkreislauf und dann wird es dort eingelagert, wo halt Fett eingelagert werden kann.
Hier so Bauch.
Genau, Bauchregion.
Genau.
Bei Frauen ist dann eher Hüfte, Beine. Das ist ein bisschen Veranlagung, wo es dann eingelagert wird.
Ja. Ja. Okay. So, jetzt habe ich noch den Begriff Insulinschaukel irgendwie im Kopf, der irgendwie auch irgendwie schlecht ist. Was ist das? Was ist damit gemeint?
Also generell, vielleicht auch nochmal zum Insulin. Insulin ist erstmal nicht schlecht, ne? Also es wird immer gesagt, irgendwie ja, zu hohe Insulin. Also ich brauche Insulin natürlich, um auch zum Beispiel um Muskeln aufzubauen, weil ich da natürlich die Energie auch in die Muskeln kriegen möchte. Es ist grundsätzlich so, wenn ich viel hochverarbeitete Lebensmittel esse, wo auch Zucker drin ist, dann sind das in der Regel, man kann das nicht so generell sagen, aber es ist in der Regel sind das einfache Zucker. Mhm. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Energie zu mir nehme, zum Beispiel jetzt 500 Kalorien oder so von irgendeinem Schokoriegel oder so, wo halt viel Zucker drin ist, dann ist der Zucker in einem sehr kurzen Zeitraum im Blut, weil der Körper da ganz schnell rankommt. So, das heißt dann, damit das auch wieder alles rauskommt, diese gleichzeitig vorhandene Zucker im Blut, schüttet der Körper viel Insulin aus, mhm, was gleichzeitig das Signal ist, hey, hier ist viel, was eingespeichert werden muss. Dann wird das schnell rausgeholt, mhm, und dann sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. So, und dann, das heißt aber für den Körper ist das ein Signal von Energie geht runter und dadurch bekommen wir dann wieder Appetit. Und das ist so der Effekt, wenn du zum Beispiel einen Keks isst, wenn du Hunger hast und dann nichts anderes mehr, dann hast du danach 5 Minuten später oder 10 Minuten später noch mehr Hunger als vorher.
So schnell geht das. Also der Zucker ist schnell da, ja. Insulinspiegel geht hoch.
Ja.
Innerhalb von 5 Minuten ist der Zucker auch schon wieder raustransportiert.
Genau.
Und Insulinspiegel geht wieder runter. Und dann, also, das bewirkt ein Hungergefühl, wenn
der Insulinspiegel
sinkt.
Richtig. Und das geht sogar sehr schnell. Also gerade es gibt ja auch so Sportgetränke, mhm, für zum Beispiel für Leistungssportler oder Sportler, die gerade im Wettkampf sind. Da ist viel Zucker drin, weil das eben schnell Energie bereitstellt. Und das ist innerhalb von 30 Sekunden oder so, ist das schon verfügbar. Also es ist schon im Blutkreislauf. Also es geht sehr schnell. Das merkt man eigentlich auch, also der Appetit geht dann natürlich auch weg. Also man kann, wenn man jetzt Hunger hat und irgendwie einen Schokoriegel isst, hat man relativ schnell, wird das besser, mhm, aber es hält halt nur sehr kurz an. Ja. Wenn ich aber stattdessen meinetwegen, weiß ich nicht, einen Salat esse oder ein Stück Fleisch, dann hält das länger an. Mhm. Weil hier die Energie halt langsamer abgegeben wird. Oder wenn ich auch an Kartoffeln denke zum Beispiel, dann habe ich viel Ballaststoffe, die führen halt dazu, dass der Zucker langsamer ins Blut kommt. Und ich auch länger satt bin. Und dann habe ich auch, also im Prinzip die Schaukel habe ich immer. Mhm. Aber, und das ist auch, ist nichts Schlimmes. Nur ich habe halt diese sehr hohen Ausschläge, habe ich, wenn ich viel verarbeitete Lebensmittel esse.
Okay.
So, und jemandem, der abnehmen will, würde ich eher empfehlen, in erster Linie Dinge natürlich zu essen, die du magst. Mhm. Und es gibt eine Riesenvielfalt. Viele wissen gar nicht, wie viele leckere Sachen es gibt, die einem auch helfen abzunehmen, aber eben möglichst viel von dem zu essen, was dir hilft, lange satt zu bleiben.
Und wenn wir jetzt Zucker gesagt haben, gehören natürlich Kohlenhydrate dazu, also das geht ja nicht nur um den kristallinen Zucker, den man, mhm, als Zucker kennt, sondern oder Fruchtzucker, sondern eben auch um langkettige Zucker, die dann halt Kohlenhydrate sind, also Brot, Kartoffeln, ja.
Da
ich komme genau zum Thema Ernährung und damit irgendwie auch zu deinem Buch, das du mir dankenswerterweise geschenkt hast. Vielen Dank dafür. Ich habe dir auch was mitgebracht. Und zwar was zum Thema Ernährung. Ich habe am Wochenende Beef Jerky selber gemacht. Das ist überhaupt nicht schwer. Und das ist Beef Jerky komplett ohne Zucker. Wenn man Beef Jerky kauft im Laden, dann ist da meistens ja irgendwie Zucker mit drin. Ich weiß nicht, bist du Vegetarier eigentlich?
Nee, ich esse und ich liebe Beef Jerky.
Ja, geil.
Echt, also ein bestes Geschenk hättest du nicht machen können. Das ist ja geil.
Ja, ich bin irgendwie drauf gekommen, das mal selber zu machen, weil ich lieber irgendwie Fleisch von Tieren esse, wo ich weiß, wie sie aufgewachsen sind. Und wir haben bei uns auf dem Dorf, haben halt den Moorweghof.
Ja.
Das ist also Fleisch von Rindern, die in Königsmoor auf der Wiese standen, mit ihren Eltern gegrast haben.
Ja.
Und dann in Heidenau gibt es den Laden, wo man dann das Fleisch kaufen kann.
Und wie hast du es gemacht?
Ich habe mariniert. Ja. Über Nacht mariniert, da ist ein bisschen Honig dran. Wenn ich jetzt sage, kein Zucker, ist gelogen, ist halt Honig.
Ja.
Aber irgendwie nur 2 Teelöffel auf irgendwie 1 Kilo Fleisch oder so. Und dann hatte ich Worcestersauce dran, mhm, und Sojasauce und Senf, Harissa, mhm, also Salz mit Chili und also scharfes Gewürz. Ist aber nicht sehr scharf, ist sehr, eigentlich ein bisschen zu mild. Ich hatte jetzt das dritte Mal, dass ich es gemacht habe. Ich muss noch ein bisschen ausprobieren, wie das beste Rezept ist. Genau, und dann über Nacht marinieren lassen und dann 3 Stunden bei 70 Grad Umluft in den Backofen hängen. Ich habe das über den Rost gehängt, so wie man Wäsche aufhängt irgendwie. Genau, ich habe die auch, das Fleisch ist Rouladenfleisch, also Rinderfleisch, sehr mager. Und ich habe das in den langen Lappen gelassen, die man so dann bekommt. In vielen Rezepten steht vorher auf Beef Jerky Größe schneiden. Mhm. Muss man gar nicht. Du kannst auch hinterher schneiden. Ist zwar ein bisschen härter, aber dafür musst du nicht so viel aufhängen.
Stimmt.
Geht halt irgendwie schneller.
Ja.
Und es ist echt super einfach. Also das kann man einfach machen. Und dann, cool. Das benutze ich jetzt als Snack. Ich habe jetzt eine große Dose in der Firma stehen.
Super.
Die Kollegen kommen alle vorbei und klauen bei mir. Und das ist halt viel besser, als einen Schokoriegel reinzupfeifen. Weil man muss lange drauf rumkauen. Also man hat schon mal viel zu tun in dem Kaugummi.
Ja.
Das ist eigentlich ein Fleischkaugummi, genau.
Ja.
Und dann hast du halt Protein statt Zucker.
Es gibt tatsächlich eine Firma, die sowas Ähnliches macht. Also als auch Proteinriegel.
Mhm.
Ochsenriegel heißt das. Die nehmen auch... geiler Name, ne? die nehmen auch Biofleisch und so. Ist auch dadurch relativ teuer, aber es ist eben auch eigentlich getrocknetes Fleisch und vermarkten das aber eben als
Riegel.
Als Riegel oder als Proteinsnack.
Machen aber keinen Schokoüberzug.
Machen keinen Schokoüberzug. Und es ist tatsächlich, es ist ein cooler Snack.
Mhm.
So, und du bist der Erste, den ich kenne, der das mal selbst gemacht hat. Also wirklich sehr interessant. Es klingt gar nicht so schwer.
Es ist super easy.
Ja. Cool.
Und man kann halt rumexperimentieren. Ich fahre nachher wieder bei der Schlachterei vorbei und hole mir was. Und da werde ich mal zwei, drei verschiedene Rezepte ausprobieren. Man muss sich da ein bisschen rantasten. Aber man kann halt nichts falsch machen. Ob das jetzt 2-3 Viertelstunden oder 3 1/4 Stunden im Ofen hängt, ist halt schon egal. Das wird halt irgendwann trocken.
Mhm.
Und man sieht dann, dass die Phase immer dunkler wird. Und irgendwann guckst du fast halt mal rein und probierst halt nach Konsistenz. Also es kann halt eigentlich nichts schief gehen. Ich habe ein Rezept gefunden, wo Öl in der Marinade war.
Mhm.
Das hatte ich zuerst benutzt. Dann habe ich eine andere Seite mit ganz vielen Rezepten gefunden. Da stand halt bloß kein Öl. Das wird halt ranzig und ist irgendwie dann doof in der Lagerung. Ausprobieren. Ist halt auch teuer, wenn man es kauft. Ne?
Ja.
Also das Beef Jerky kaufen ist immer ein kleines Päckchen, kostet gleich irgendwie 3 Euro.
Ja.
Deswegen habe ich das selten gemacht.
Ja.
Aber das kostet halt nicht so viel. Also selbst wenn ich das teure Bio-Weiderind nehme. Und, also,
cool.
Ist halt irgendwie
ganz gut. Super.
Ja, freut mich, dass ich das getroffen habe.
Ja, perfekt.
Kommen wir zu deinem Buch, Looking Good Naked. Warum hast du Englisch gemacht statt Deutsch?
Ja, das hatte rechtliche
Gründe. Das Buch ist ja auf Deutsch.
Ja, das Buch ist auf Deutsch, der Titel ist auf Englisch. Sollte eigentlich Nackt gut aussehen heißen. Das ging dann aus rechtlichen Gründen nicht. Und also wir hatten ihn tatsächlich auch bis ein Jahr vor Erscheinen, hieß das Buch Nackt gut aussehen.
Mhm.
Und dann mussten wir uns einen anderen Titel überlegen. Also wie er heißt, ich hatte auch vom Verlag natürlich einen Ansprechpartner.
Mhm.
Und dann habe ich mir ein paar Sachen überlegt und das hat dir dann nicht so gut gefallen. Und irgendwann, und dann hatten die aber Ideen, dann dachte ich so, nee, das finde ich auch nicht so geil. Und dann hatte die Redakteurin, die mich da betreut, dachte so, ja, was hältst du denn von Looking Good Naked? Und dann dachte ich so, ehrlich gesagt, also ich mag die deutsche Sprache so und ich finde es eigentlich auch immer so ein bisschen, man kann es auch auf Deutsch ausdrücken, aber in dem Fall fand ich den Titel halt einfach cool und ich denke auch jeder, der es liest, weiß, worum es geht. Es ist gar nicht so, es ist ja mein erstes Buch, was ich geschrieben habe und das Problem, das du sozusagen als Autor immer hast, ist, dass du ja seitenweise Ratgebermaterial hast und vorne hast du im Prinzip 3 oder 4 Wörter, wo du beschreibst, worum es geht.
Mhm.
So, und Looking Good Naked ist es einfach.
Ja.
So, es sagt, worum es geht.
Genau, daran beschreibst du deine Markform. Sag mal, hast du dir erst ein Pseudonym, also du heißt ja gar nicht Mark, hast du dir erst das Pseudonym ausgedacht und dann die Formel oder war das andersrum?
Ja, es war tatsächlich, also ich bin gestartet 2012 mit meinem Blog marathonfitness.de und damals war ich noch Ingenieur ausgebildet, war ich noch tätig, Vollzeit angestellt in einem Hamburger Konzern und mein Chef wusste eigentlich nur, dass ich ein Gewerbe angemeldet habe, um so ein bisschen hobbymäßig ein paar Stunden die Woche was zu machen. So, und dadurch, dass ich jetzt aber Blogartikel geschrieben habe, dachte ich mir, wenn er mich googelt, dann sieht er ja, wie viel Zeit ich eigentlich investiere. Ne? Und dann stellt er vielleicht Fragen, von denen ich nicht möchte, dass ich sie
stelle.
Deswegen habe ich mir ganz am Anfang überlegt, ich mache das mal unter einem Pseudonym, dann findet er mich nicht. Und meine Festanstellung ist sozusagen so lange geschützt, bis ich selbst sage, so jetzt kündige ich, habe irgendwie einen Weg gefunden, damit auch davon zu leben. Mhm. So, das war natürlich mein Ziel. Ich mache jetzt, im Prinzip arbeite ich ja nicht mehr. Ich mache das, was mir Spaß bringt. Und dann war es halt so, ich glaube, ein halbes Jahr später wusste das dann jeder auch in der Firma. Und dann dachte ich mir so, hättest du dir eigentlich, jetzt kannst du auch auf deinen richtigen Namen übergehen. Mein richtiger Name ist Jendrik Schmidt. Mhm. Und da war es aber schon so, dass ich auch, ein Freund von mir hat ein Fitnessmagazin damals rausgegeben, das auch gedruckt wurde, jetzt gibt's das nicht mehr. Da hatte ich dann auch schon Artikel veröffentlicht und dann dachte ich mir so, oh, das ist jetzt ein Riesending, das umzustellen. Und bin dann beim Pseudonym geblieben. Und ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, das, worum es mir geht. Und das sind halt in meinen Augen die vier Elemente, die wichtig sind, wenn du deinen Körper verändern möchtest, sind halt das Mentale. Und das fehlt mir bei vielen Büchern dort draußen. Mhm. Also die mentale Einstellung sehe ich als absolute Grundlage. Zum Beispiel, was ist dein Ziel? So die Frage, die wir eben hatten mit Fettstoffwechseltraining, kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten für jemanden, wenn ich sein Ziel nicht kenne. Deswegen, da fängt es immer an. Und dann das Thema Ernährung natürlich ist ganz wichtig beim Abnehmen, aber auch beim Muskeln aufbauen. Und dann die beiden Trainingsparts, das eine ist Kraft und das zweite Ausdauertraining. Mhm. So, dann habe ich mir natürlich überlegt, wie verpacke ich das?
Gleich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nur Ausdauertraining mache. Nee, Kraft,
stimmt, super.
Seit einem Jahr mache ich auch Krafttraining. Wir haben in der Firma die Möglichkeit, irgendwie morgens in einem einen Konferenzraum Pilates mitzumachen. Mhm. Dachte ich mal, wäre ein Frauensport, habe ich da einmal ausprobiert. War völlig fertig, hatte tagelang Muskelkater an Stellen, wo ich es nie erwartet hatte. Das ist super, ja, Pilates. Cool. Geiles Krafttraining.
Ja.
Genau. Mentales Training, ausgewogene Ernährung, richtiges Krafttraining und Cardiotraining.
Ja, Zufall. Okay. Fast zufällig.
Genau, worüber ich eigentlich gerade noch mit dir reden wollte, ist die Ernährung, weil wir gerade irgendwie Protein und so hatten. Du schreibst oder sagst irgendwo, man soll 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag essen, wenn man Muskeln aufbauen will oder auch, wenn man abnehmen will. Ne? Irgendwie war das für beide Situationen ganz gut. Ich wiege jetzt halt immer noch 94 Kilo, macht irgendwie 188 Gramm Protein pro Tag. Das ist ganz schön viel. Ich habe mal meine Ernährung, ja, wie gesagt, 2 Wochen lang intensiv gecheckt. Mhm. Das habe ich an keinem dieser Tage geschafft. Mhm.
Wo liegst du ungefähr?
Ich war irgendwie deutlich drunter, bei irgendwie 100 oder so. Also das... Mhm. Weiter, also selbst wenn ich mir Mühe gegeben habe, mich proteinreich ernährt habe, dass ich mit Ei, mit Fleisch, mit ich habe mir angewöhnt, wenn ich ein Toastbrot esse, am Wochenende gibt es bei uns Nutella, dann mache ich da halt eine dicke Schicht Sonnenblumenkerne drauf, weil das super lecker schmeckt. So, Sonnenblumenkerne sind halt irgendwie proteinreich. Aber selbst damit komme ich nicht dahin. So. Und in deinem Buch hast du ganz viele Rezepte auch. Ich habe noch keins davon ausprobiert. Mhm. Aber in den meisten dieser Rezepte, auf die ich zumindest, jetzt blätter ich ganz auf, das ist natürlich kein Protein. Aber also bei vielen Rezepten war halt Proteinpulver dabei.
Mhm. Also bei Frühstücksrezepten oder süßeren Rezepten ist zum Teil Proteinpulver dabei. Sind auch Rezepte ohne.
Ist das der einzige Weg, um auf 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht pro Tag zu kommen? Oder wie schafft man das? Also ich habe da echt Probleme.
Ja, das verstehe ich für viele auch erstmal ungewohnt. Für mich war es übrigens auch, als ich erstmals damit angefangen habe, auch meine Ernährung zu tracken, dachte ich auch so, wie soll ich denn das schaffen? Ne? Mhm. Und es gibt halt einfach Lebensmittel, die richtige Proteinbomben sind. Mhm. So ein Proteinpulver ist nicht erforderlich, macht einem die Sache halt nur gerade am Anfang, wenn man in so einer Situation ist wie du gerade jetzt, wo du sagst, wie soll ich das denn hinkriegen? Dann kannst du im Prinzip am Anfang erstmal mit Proteinpulver anfangen, erreichst halt schon die 2 Gramm, die es dir leichter machen, Fortschritte zu machen. Und kannst dann peu à peu unterwegs gucken, wo ersetze ich das Proteinpulver durch natürliche Lebensmittel, wenn das eben der Weg ist. Und ich empfehle auch immer erstmal eine Basis natürlich anzustreben auf Grund natürlicher Lebensmittel. So, was viel Protein enthält, ist erstmal, das weiß wahrscheinlich jeder, Fleisch enthält sehr viel. Zum Beispiel die meisten Fleischsorten haben so um und bei 20 Gramm pro 100 Gramm. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Putensteak isst, 200 oder 300 Gramm, dann hast du halt schon 40 oder 60 Gramm Eiweiß. Dann gibt es auch Lebensmittel, die noch mehr haben. Also Käse oder Milchprodukte haben manche mehr, manche weniger. Darf man sich auch nicht täuschen. Zum Beispiel Milch hat gar nicht so viel Protein, Joghurt auch nicht, aber Quark hat sehr viel. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine 500 Gramm Packung Quark nehme, dann hat Quark so um die 12 Gramm pro 100 Gramm. Und wenn ich so ein Ding aufesse, dann habe ich halt auch schon, weiß nicht, 500 Gramm, 60 Gramm um und bei. Mhm. So, das kann man machen. Harzer Käse ist ziemlich krass, hat 30 Gramm.
Habe ich mir letztes Mal wieder gekauft, aber puh.
Das Zeug ist für fortgeschritten.
Ja, allerdings.
Also das wären so die einen Möglichkeiten. Dann kann man über Hülsenfrüchte gehen, so veganer. Soja ist auch extrem proteinreich. Mhm. Sojaprodukte, auch Sojasprossen. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Fisch, also da kann man halt versuchen, da dann mehr in die Ernährung oder mehr drauf zu achten. So eine gute Möglichkeit. Und ich würde auch, meine Empfehlung ist immer an der Stelle, überfordere dich damit nicht, sondern versuche irgendwie Schritt für Schritt was zu ändern.
Okay, zum Beispiel. Nicht gleich.
Nee, absolut nicht, weil, und ich glaube, dass das auch ein Fehler ist, die viele am Anfang machen, ist, dass sie zu perfekt sein wollen am Anfang und gleich irgendwie, dass die Ernährung, das ist halt eine Empfehlung von mir, aber das heißt nicht, dass du die von heute auf morgen erreichen musst oder niemand muss die erreichen. Es gibt auch andere Wege. Es ist halt nur das, was ich im Buch beschreibe, sind die Wege, von denen ich weiß, dass die sehr gut funktionieren. Mhm. So, ich kenne aber auch Menschen, die mit weniger Protein auch gute Fortschritte machen. Auch da gibt es individuelle Unterschiede. Es gibt eine Liste, also auch ich habe so eine Toolbox zum Buch. Die ist auch kostenlos. Jeder, der das Buch liest, muss dann seine E-Mail-Adresse da lassen.
Du hattest meine aber schon, ich wollte sie nicht nochmal eingeben.
Ja. Du kannst sie auch anmelden und wieder austragen, wenn du das nicht willst. Ne? In dieser Toolbox bekommst du eben auch eine Liste von Lebensmitteln. Und da sind also Lebensmitteln, die so eine Art Positivliste, weil ich glaube, viele verknüpfen mit auch abnehmen oder Körper verändern oder Ernährung umstellen erstmal Verbote und
Verzicht. So.
Genau. Und richtig. Und das halte ich, das ist kontraproduktiv. Ja. Ich finde, alles ist erlaubt. Du darfst alles essen. Und guck doch einfach mal, was dir schmeckt von den Lebensmitteln, die halt wirklich gesund sind. Und das ist halt vieles von dem, was unsere Großeltern schon auf dem Tisch hatten. Mhm. So. Und ich habe das einfach mal zusammengestellt. Das sind hunderte von Lebensmitteln. Und die kannst du auch sortieren. Also kannst halt gucken, was ist davon arbeitsreich. Und es sind 150 Lebensmittel drin, die halt wirklich Eiweißbomben sind. Mhm. Und da würde ich empfehlen, jedem, ob jetzt auch Vegetarier, Veganer, was auch immer, Eier sind zum Beispiel auch für Vegetarier eine tolle Möglichkeit. Und was man aus Eiern alles zubereiten kann. Mhm. Süße Sachen, deftige Sachen.
Bei dem ersten Versuch, Beef Jerky zu machen, hatte ich übrigens zu viel Salz dran.
Okay.
Kann man nach dem Marinieren, kann man nochmal so einen Rub drauf geben, also mit Salz und Gewürzen bestäuben und dann trocknen. Und ich hatte halt zu viel Salz dran. Ist gar nicht schlimm, dann habe ich es halt einfach klein gehäckselt und quasi als Gewürz in ein Omelett reingetan. Einfach Eier in die Pfanne, das Zeug drunter gerührt. Cool. War super lecker.
War super.
Jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nö, alles gut. Der Punkt, der mir wichtig ist, es gibt viele Möglichkeiten und ein paar habe ich genannt. Mhm. Ganz viele stehen in dem Buch drin. Proteinpulver ist halt ein einfacher Weg für einen Anfang gerade und dann kann man es halt Schritt für Schritt ersetzen. Also für die, die ungeduldig sind und sagen, ich will jetzt sofort, dass was passiert. So, da glaube ich, dass es ein einfacher Weg ist, Proteinpulver zu nehmen, weil letztendlich ist es einfach nur das, was der Name auch sagt, es ist halt nur Protein. Ja. Protein ist gesund, braucht jeder Körper.
Aber du schreibst auch in deinem Buch, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Proteinen. Ne?
Also
essentielle Proteine, nicht essentielle. Und da stellte sich mir jetzt letztens die Frage, ich habe jetzt noch kein Proteinpulver gekauft und ich werde das auch nicht machen, weil mir das irgendwie strange vorkommt, aber ich habe mir mal die Proteinriegel geklickt, die du auf deiner Webseite empfiehlst.
Questbar.
Genau. Und das sind 100 Gramm Riegel.
Ach so, nee, das sind andere. Die heißen, das sind Wie heißen die noch?
Ich habe keine Ahnung. Die
von Body Attack, ne?
Ja.
Die sehen auch ein bisschen fies aus in der Verpackung.
Die sind riesig,
ja.
100 Gramm. Und dann habe ich irgendwie nach irgendeiner Sporteinheit irgendwie laufen, irgendwie habe ich so einen Riegel gegessen.
Carb Control
heißt schlecht. Carb Control, genau. Ja. Und also das ist mir echt schlecht geworden. Das war viel zu viel. Habe dann nochmal weitergeguckt.
Ja.
Und habe von Leyenberger, ich war irgendwie bei Edeka in der Bio-Abteilung, habe ich einen gefunden mit Espresso-Geschmack. Der war richtig lecker, der war halt auch klein.
Ja.
Jetzt wusste ich aber nicht, wie finde ich denn raus,
ja,
ob in diesem Riegel auch die richtigen Proteine drin sind. Und was macht man?
Ja.
Also gute Proteine, schlechte Proteine, habe ich halbwegs verstanden.
Ja.
Einige braucht der Körper, andere braucht er nicht so dringend. Wie finde ich raus, welche Riegel das richtige Protein enthalten?
Also es ist tatsächlich so, ganz viele von den Proteinriegeln, die man verkauft, also die man im Handel findet, sind eigentlich so versteckte Süßigkeiten, weil da halt viel Zucker drin ist.
Okay.
Da ist zwar auch Protein drin, aber es ist auch Zucker drin. Beim Protein, also man kann so ein bisschen gucken über ein Zutatenlabel, um rauszufinden, ist das jetzt ein qualitativ höherwertiges Produkt oder wollte der Hersteller einfach nur ein Proteinriegel, weil die sind auch nicht so ganz günstig. Proteinriegel ist halt ein Produkt, was eher hochpreisig ist im Vergleich zu anderen Riegeln. Insofern auch für viele Hersteller eine gute Möglichkeit. Also ich kenne die Margen nicht, aber ich kann halt gucken, die teuerste Art oder das hochwertigste Proteinpulver ist sogenanntes Whey-Protein oder Molkeprotein. Das ist in der Herstellung ein bisschen aufwendiger, wird halt vom Körper sehr gut verarbeitet. Und wenn, es ist ja immer so, bei den Zutatenlabels steht an erster Stelle das, wovon viel drin ist und an letzter Stelle das, wovon am wenigsten drin ist. So, und dann könnte ich zum Beispiel mal aufs Label gucken, wenn jetzt die Frage ist, sind da gute Proteine drin? Steht da Whey drauf erstmal, Whey-Protein, und steht es relativ weit vorne. Ich persönlich mache es tatsächlich so, also, und ich habe auf wahrscheinlich auf dem Artikel oder so, wo du warst, hatte ich mal ein paar Beispiele rausgesucht von Riegeln, wo ich sage, die sind qualitativ ganz gut.
Das war dann eine Weihnachtsgeschenke-Empfehlung jetzt.
Ach so, okay.
Da hattest du Carb Control drauf.
Ja, also das war ein älterer, vor ein paar Jahren hatte ich den mal. Ja.
Also ich gucke jetzt mal bei den Leyenberger nach, ob da Molkeprotein drin ist. Was wäre das schlechtere Protein? Also Milchprotein war da, glaube ich, drin. Ist das was anderes als Molkeprotein?
Milchprotein besteht aus zwei Proteinsorten. Einmal Whey-Protein und Casein. So, Casein, also, und das wollte ich eben noch sagen, bevor du nachgefragt hattest. Die Frage ist ja, wie häufig isst du so einen Riegel? So, wenn du es halt täglich mehrmals isst, dann würde ich schon mehr noch auf die Qualität achten. Wenn du sagst, ich suche hier gerade mal, ich hätte Bock auf einen Snickers, aber ich will irgendwas haben, was ein bisschen besser für mich ist, dann wäre meine Empfehlung jetzt, guck einfach erstmal auf die Makronährstoffe, also wie viel Protein ist generell drin, wie viel Fett ist drin und wie viel Kohlenhydrate und Zucker ist drin. Und das ist in der Regel auch deklariert. So, und wenn,
was ist da ein guter Wert?
Ein guter Wert ist, dass du auf jeden Fall am meisten Protein hast und relativ viel Fett. So, und wenig Zucker.
Zucker.
Genau, weil das halt lange satt macht. So, und diese 100 Gramm Dinger, die sind schon ziemliche Blöcke. Also
den Rest des Tages nicht essen.
Genau, ja, wenn du die auf einem Stück isst. Ist auch so ein bisschen Typfrage, also ich kann die easy essen, so, ich kann auch mehrere von essen, aber wenn ich zwei oder drei esse, dann bin ich schon ziemlich voll. Genau, da gibt es halt verschiedene. Also,
also was heißt jetzt wenig Zucker? Also unter 20% ist das gut oder unter 30%? Also was?
Ich würde einfach mal gucken, dass...
Das steht ja meistens drauf, hier sind irgendwie 40% Protein oder so oder 50% Protein.
Ja, und hinten sind natürlich Grammangaben so auf dem Label. So, deswegen, das ist dann wieder anders. Also deswegen, wenn ich aufs Label gucke und ich sehe, dort ist meinetwegen 20 Gramm Eiweiß drin und meinetwegen 10 Gramm Fett, dann würde ich darauf achten, dass quasi noch weniger Kohlenhydrate oder Zucker drin sind. Also ich mache so ein bisschen über den Daumen. Ich würde mal sagen, Hälfte. Also auf jeden Fall weniger Fett weniger Zucker als Fett und Eiweiß.
Ja.
So. So grob. So, und dann kannst du ja auch verschiedene Produkte vergleichen. So die, es ist dann auch immer Geschmackssache. Also die meisten Proteinriegel schmecken auch künstlich. Es wäre auch meiner Meinung nach nicht, also ich, nicht, es bleibt halt eine Fertignahrung. Ja. So, also sowas, was du mir mitgebracht hast, ist natürlich super, weil das sind, das ist halt Natur pur. So, ja. Ne? Ja. Die von Leinberger kenne ich, obwohl doch, die habe ich mal, doch, die habe ich mal ausprobiert. Die sind auch okay von der Zusammensetzung.
Ja. Ja, gefiel mir der Geschmack ganz gut. Ne?
Ja.
Espresso,
ja.
Das hat irgendwie gut funktioniert.
Ja.
Mal gucken. Na gut. Ja, ich glaube, das waren so die Fragen, die ich hatte. Ich habe noch eine Kaliperzange mitgebracht,
so.
Aber das müssen wir jetzt nicht mehr machen,
ja.
Weil unsere Zeit so langsam rum ist. Wäre sicherlich nochmal lustig gewesen, wenn du mir jetzt hier irgendwie in den Arm zwickst, aber das holen wir dann nach. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Wolltest du noch irgendwas erzählen?
Nö, mir hat Spaß gebracht, auch ja, dich kennenzulernen. Ich wollte immer schon mal wissen, wer hinter dem Einschlafen-Podcast steht. ja, für alle, die, für die das Thema vielleicht interessant ist, finden mich unter marathonfitness.de. Da gibt es auch Infos zum Buch. Und ja, ansonsten.
Deinen Podcast findet man auch auf allen Plattformen, sogar auf Spotify. Fitness mit Marc, nackt gut aussehen. Hört euch da rein.
Super. Gut. Ja, danke, hat mir Spaß gebracht. Schön, bei dir zu Gast zu sein.
Bis irgendwann mal.
Bis dann. Tschüss, Tobi.